Es ist die Big Show 738 und das heißt ja, Tennis schläft nie, aber vielleicht gibt Tennis mal 2 Wochen Ruhe. Ich weiß es nicht und deshalb fragen wir bei jemandem nach, der das weiß, haben die Tennisspieler, haben die Tennistrainer vor allen Dingen irgendwann mal ein bisschen Ruhe? Servus Jan de Witt in Bremen. Nein, in Halle, um Gottes Willen, in Halle.
Genau, heute in Halle. Ja, doch, haben wir schon manchmal. Also ich hatte gerade 2 Wochen Urlaub und fast frei. Also ich habe schon Davis Cup Viertelfinale und Halbfinale für meinen Spieler vorbereitet und mit dem nochmal telefoniert. Das haben natürlich zu großen Teilen der Davis Cup Captain und der Staff, den sie mit hatten, da gemacht in Bologna. Aber wir haben natürlich trotzdem unsere Routinen, die dann noch ablaufen. Aber abgesehen davon habe ich 17 Tage wirklich ziemlich frei gehabt und das auch genossen.
Schön. Es geht um Siso Bergs, Ihr Spieler, der sich in diesem Jahr nicht nur in der ATP-Rangliste stark verbessert hat, sondern gerade im Davis Cup, finde ich, auch über sich hinausgewachsen ist in Australien und der dann dieses epische Spiel leider aus seiner Sicht, aus belgischer Sicht, gegen Flavio Cobolli verloren hat. In Bologna, wie ist die Bilanz des Jahres? Ist man dort, wo man hinkommen wollte? Besser geht natürlich immer, aber realistischerweise durfte man erwarten, diese Fortschritte von Siso.
Ja, schwierige Frage. Ich bin ja erst nach der Hälfte der Saison dazugekommen. Von daher kann ich jetzt nicht so genau beantworten, wo es hingehen sollte am Anfang der Saison. Ich kann sagen, wo es hingehen sollte, als wir angefangen haben. Da stand er 63. Das heißt, er hatte da schon Fortschritte gemacht innerhalb der Saison. Hat aber eine Phase gehabt, wo er nicht ganz so toll Tennis gespielt hat, wo er nicht so ganz zufrieden war mit dem, wie er sich da auf dem Platz zeigen konnte. Und ich bin zufrieden mit dem halben Jahr, mit den Fortschritten, die wir gemacht haben. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass die ersten 3 Monate schon sehr anstrengend, sehr mühsam waren, weil wir zwar gut gearbeitet haben, qualitativ auch Spaß gehabt haben beim Arbeiten, aber man nichts davon in den Matches, weder in den Resultaten noch in der Qualität des Spiels gesehen hat. Da waren wir einfach nicht gut. Und wenn man auf dem Level nicht gut ist, dann gewinnt man halt auch nicht. Und dementsprechend haben wir 3 Monate lang ziemlich wenig gewonnen und ziemlich wenig, ja, Erfolgserlebnisse jedweder Art gehabt, abgesehen davon, dass wir oft nach dem Training zufrieden nach Hause gegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben wieder einen kleinen Schritt gemacht und es hat halt ein bisschen gedauert, bis die Sachen so zusammengepasst haben. Und die letzten 3 Monate waren dann nicht nur beim Davis Cup, also sowohl in Australien als auch in Bologna, da hat er ja vorher Rinderknecht geschlagen im Viertelfinale, in einem anderen sehr guten Match. Das nicht nur im Davis Cup, sondern eigentlich auch in jedem einzelnen Turnier, was er dann gespielt hat, fand ich die Leistung und die Präsentation sehr ansprechend. Und deswegen bin ich zufrieden mit dem, wo wir jetzt momentan sind. Und das ist dann der Ausgangspunkt für alles, was danach dann hoffentlich kommt.
Wie geht es Ihnen jetzt persönlich? Das Davis Cup-Format ist so, wie es ist in diesem Finalturnier. Wir haben alle andere Zeiten erlebt, als Zuschauer, ich natürlich als Fan. Ich weiß, es wird viel gejammert. Wie geht es Ihnen mit diesem Format jetzt? Das wird sicherlich noch 2, 3 Jahre. Ist das für Sie attraktiv? Oder unterbrechen Sie Ihren Urlaub nicht, wenn es dann heißt, wir haben Deutschland gegen, ja gut, für Deutschland vielleicht schon. Schlechtes Beispiel, Spanien ohne Carlos Alcaraz gegen die Tschechische Republik an einem Mittwochnachmittag in Bologna. Würden Sie dafür Ihren Urlaub unterbrechen?
Nee, habe ich nicht gemacht. Also ich habe die deutschen Spiele schon verfolgt, die ja auch wirklich spannend und ja, sehr interessant waren und die belgischen Spiele verfolgt, weil eben dadurch, dass mein Spieler da noch involviert war. Ja, ich bin auch kein großer Freund von dem Format. Andererseits kann ich es jetzt auch nicht ändern und mein Spieler spielt sehr gerne Davis Cup. Ja, dem taugt das schon. Auch wenn das Format vielleicht nicht optimal ist, der geht da gerne hin, das ganze Team geht da gerne hin, die haben vor, das Ding irgendwann mal zu gewinnen, dafür muss jeder einzelne Spieler besser werden, die sind noch nicht gut genug, waren dieses Jahr sehr, sehr nah dran, eine echte Chance zu haben, das Ding zu gewinnen, was natürlich auch daran liegt, dass nicht alle Nationen in der besten Besetzung aufgelaufen sind, dann steigen vielleicht die Chancen für die Kleinen nochmal eine Sensation zu machen, aber der Plan ist einfach, Niveau so gut zu kriegen, dass man, egal wie das Niveau ist und egal wer mitspielt bei den anderen, immer eine Chance hat, wirklich ganz, ganz weit zu kommen und hoffentlich irgendwann auch mal die hässliche Schüssel da zu gewinnen. Ich persönlich bin ein großer Freund von Heimspielen und gut, es waren erst die Spanier, die nur Heimspiele hatten, jetzt sind es die Italiener, die immer ein Heimspiel haben. Bei Italien gegen Belgien hat man schon gesehen, dass Heimspiel auch ein Vorteil ist. Wenn man dann 10.000 Zuschauer hinter sich hat, das hilft schon. Also der Flavio, der wird sich nicht beschwert haben, dass die ihn gepusht haben und am Rad drehen da. Das ist dann schon ein Vorteil. Und den Vorteil hat normalerweise jede Nation zu 50%. Und du hast immer die Situation Heimspiel, Auswärtsspiel. Das ist jetzt bei dem Format so nicht so. Ich finde das Format, wie es jetzt ist, besser als das, was wir davor hatten, weil wir eine Runde mehr mit Heim- und Auswärtsspielen haben. Das war jetzt für die Belgier gerade mal ein bisschen unglücklich, weil die nun nach Australien mussten, nach US Open, was so ziemlich das Schlimmste los ist, was man ziehen kann. Wir haben trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, nicht nur, weil die Jungs dann in Australien ein bisschen überraschend gewonnen haben, sondern es auch anschließend geschafft haben, sowohl in Asien als auch in Europa noch mal ganz gut zu performen. Und man muss dann halt ein bisschen anpassen. Und unsere Anpassung war halt, wir mussten zwei Turniere dafür opfern, weil man eben nicht alles haben kann. Und das führt dann dazu, dass das Ranking jetzt, ich weiß nicht, was er jetzt steht, 42 oder so, ist dann vielleicht nicht ganz so toll, wie es sein könnte. Wenn er Basel und Metz noch hätte spielen können, wären wir vielleicht noch 5 oder 7 oder 8 Plätze weiter vorne, wer weiß. Aber man kann nicht alles haben. Und wenn wir sagen, wir wollen beim Davis Cup in Form sein und eine Leistung bringen, dann muss ich eben vorher ein bisschen was anpassen dafür. Und dazu sind nicht alle Spieler bereit. Und deswegen spielen dann eben auch nicht alle, weil sie scheinbar nicht davon überzeugt sind, dass das Format so attraktiv ist, dass jeder da spielen muss. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann das für keinen anderen entscheiden.
Darf man global, letzte Frage zum Davis Cup, sagen, dass dieser Wettbewerb aber am Ende des Tages doch seine, Achtung, eigenen Gesetze hat, wie es über den DFB-Pokal immer heißt, weil, also normalerweise ist das Doppel Kevin Kravitz und Tim Pütz bei aller Liebe für Pedro Martinez, der ein sehr guter Tennisspieler ist natürlich, aber Granollers ist auf Augenhöhe natürlich mit Kevin und mit Tim, aber Martinez ist drunter und dennoch an einem given day, und ich weiß nicht, ob das was mit dem Davis Cup zu tun hat, ist es eben möglich, dass Granollers Martinez gegen Kravitz und Pütz gewinnen, genauso wie es möglich ist, dass Raphael Collignon in Australien oder jetzt auch in Turin, in Bologna, pardon, gewinnt. Also ist das nur, weil wir ein bisschen genauer hinschauen, weil nicht so viele Matches sind und gibt es vielleicht auf der Tour ähnlich viele Überraschungen oder hat der Davis Cup wirklich noch sowas ein bisschen wie eigene Gesetze?
Ich glaube schon, dass er so ein bisschen eigene Gesetze hat, weil die Situation einfach anders ist. Also die Jungs spielen das ganze Jahr für sich und da spielen sie dann auf einmal für ihr Team, für ihre Nation. Das ist auf der einen Seite ein anderer Druck als das, was bei normalen Turnieren ist, aber es kann eben auch eine zusätzliche Motivation und eine zusätzliche Energiequelle sein. Und da gibt es Spieler, die kommen da besser mit klar und es gibt Spieler, die kommen da nicht mit so gut klar. Und wenn man sich die Resultate meines Spielers anguckt, würde ich sagen, das ist grundsätzlich ein Money-Time-Spieler, das ist jemand, der die große Show, die große Bühne liebt und da dann eher besser spielt als bei vielen normalen Turnieren. Und ja, ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Und gerade bei den Auswärtsspielen, Heimspielen, ja, das ist schon ein Faktor. Da kommen nicht alle gleich gut mit klar und dann gibt es welche, die machen das besser und dann gibt es vielleicht welche, die kommen mit der normalen Situation bei der Tour. Man spielt halt irgendwo, wo auch immer das gerade dann ist und muss halt einen schlagen, der auf der anderen Seite steht. Ist ein bisschen anders und ich finde es nach wie vor reizvoll, auch wenn mir das andere Format besser gefällt. Und jetzt, um von meiner Seite auch abzuschließen, ich bin eher dafür, nach den alten Regeln alle 2 Jahre zu spielen, ohne die Antworten auf jede Organisationsfrage zu haben. Aber ich glaube, dass man, wenn man pro Jahr 2 Termine nur hat, die für den Davis Cup sind, man 4 Runden wie früher spielen könnte, alles mit Heim- und Auswärtsspielen und dann alle 2 Jahre einen Davis Cup Champion hätte, was, glaube ich, die Motivation auch erhöhen würde für die Topspieler, gerade bei den wichtigen Matches am Schluss, dann ab Viertelfinale, Halbfinale auch tatsächlich dann anzutreten. Aber ich bin auch kein Sportpolitiker, der das macht, ist meine persönliche Meinung. Ja, und ich muss als Coach einfach damit leben, wie die Gegebenheiten sind und mich dann mit meinem Spieler arrangieren, machen wir es nicht. Und wenn wir es machen, muss ich bereit sein, eben auch was zu opfern dafür, weil man kann eben nicht alles haben.
Ja, wir erinnern uns, dass die Finnen als Otto Virtanen da auch ein paar Wochen oder ihr ein paar Wochen opfern musstet, weil die Österreicher auf Sand gespielt haben zu Beginn des Jahres. Das war ja keine wahnsinnig schöne Situation.
Ja, aber gut, das ist dann halt der Vorteil vom Heimspiel, dass man dann eben so spielen kann, wie man will. Die Finnen mussten dies ja auch in Bulgarien auf Sand spielen, zwischen US Open und Asien. Das war auch nicht optimal, aber das ist dann eben so der Nachteil, den man manchmal hat. Der Vorteil ist, dass die Finnen dann zwischendurch in einer ausverkauften Eishockey-Arena zu Hause spielen können und dann eben auch einen riesen Vorteil haben. Ich glaube, dass es hilft auch Tennis in gerade in den kleineren Ländern, die nicht die großen Turniere haben. Belgien, Finnland sind da ganz ähnlich von der Größe und von nicht ganz so viele Turniere haben, dass es einfach extrem hilft, das Top-Tennis in diese Länder zu bringen, zu verkaufen, die Kinder zu motivieren, zu begeistern für unser Spiel, weil sie eben die großen Stars dann doch mal live vor Ort haben und sehen können, wie ist das wirklich, was man sonst nur im Fernsehen sieht.
Mit wem darf man einfach nur von seinem Werdegang her, nicht von seiner Spielweise her, aber ist es legitim, dass man sagt, Ciso Bergs ist ein bisschen ein Spieler, Sie haben ihn vorhin erwähnt, Arthur Rinderknecht, den man irgendwie auf der Challenger Tour sehr, sehr oft gesehen hat und dann hat er irgendwann mal den Step gemacht auf die ATP Tour. Darf man, also Bergs ist, glaube ich, doch um einiges jünger noch als Rinderknecht, aber darf man sie vom Werde, also von der Idee her, von der Genesis auf der ATP Tour miteinander vergleichen, die beiden?
Ich bin grundsätzlich kein Freund von Vergleichen. Also sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, sehr unterschiedliche Tennisspieler. Das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass sie relativ lange gebraucht haben, um
Das meine ich, ja.
aus dem Challenger-Level rauszukommen, dass sie beide Spieler sind, die schwierige Zeiten hinter sich haben und jetzt eher später im Laufe der Karriere, ich glaube, Arthur ist 29 oder 30, Sisu ist gerade 26 geworden, aber auch schon nicht mehr so ganz jung, aber spielt das erste Jahr auf der Tour. Arthur spielt, glaube ich, das dritte Jahr auf der großen Tour. Ja, das ist das, wo es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Aber ich könnte jetzt nicht genau beschreiben, woran das liegt, dass die beide etwas länger gebraucht haben.
Dann lassen Sie mich die Tennisfragen abschließen. Wer hat sie denn von den jungen Spielern? Und Sie können ruhig João Fonseca sagen, aber wenn nicht João Fonseca, aber wenn man auf die Saison 2025 schaut, wer von den jungen Spielern hat denn Ihre Aufmerksamkeit in Beschlag genommen? Ich weiß gar nicht, ich krieg's nicht zusammen, was Leonardo DiCaprio in Django Unchained gesagt hat, ob die Aufmerksamkeit oder das Interesse war, aber der junge Spieler, der, wo Sie gerne hingeschaut haben, 2025 war wer?
Ich hätte drei Namen, die mich ja interessieren, wie es dann auch weitergeht mit denen. Und Fonseca ist einer von denen, den finde ich cool. Ich finde, es ein cooler Typ ist, so als Persönlichkeit gefällt er mir gut, aber der gefällt mir auch als Tennisspieler gut. Mir gefällt auch, wie die ihr Team da handhaben und was er für Fortschritte macht, wie er Fortschritte macht. Der zweite offensichtliche, der mir gut gefällt, ist Jakub Mensik. Der sehr viel mehr Schwankungen noch drin hatte dieses Jahr, der zum Ende der Saison nicht ganz so toll gespielt hat, aber der einen Riesenschritt auch wieder gemacht hat und der extrem jung auch noch ist, das vergisst man halt ganz schnell. Und der dritte, der mir richtig gut gefällt aktuell von denen, die kommen, ist Justin Engel. Finde ich auch
Gut.
super. Der ist natürlich noch nicht so weit wie die beiden anderen, aber der ist auch noch 2 Jahre jünger. Und wo Justin in 2 Jahren steht, gucke ich mir mal an. Klar, der hat jetzt ein paar Hausaufgaben zu machen. Der muss sich erstmal noch ein bisschen sortieren, wie sie das jetzt alles aufstellen wollen. Da bin ich nicht aktuell informiert, was da das Letzte ist. Aber der Junge und die Entwicklung, die Fortschritte, die er dieses Jahr gemacht hat, fand ich klasse. Gefällt mir auch gut.
Gut, und dann muss auch natürlich die Frage noch kommen. Am vergangenen Wochenende in meinem Tippspiel, keiner hat richtig gelegen. Aber ich hatte einen 1:0-Sieg des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln getippt. Was passiert? Also erstmal schießt ein Österreicher ein Tor. Marco Friedl, fantastisch. Das feiere ich dann gleich doppelt. Romano, wie immer, im Abschluss schwach, hätte ein, zwei Tore vielleicht machen können. Und dann natürlich schießt Köln spät den Ausgleich. Dennoch, aus meiner Sicht steht Werder Bremen gar nicht so schlecht da. Wie steht Werder Bremen aus Ihrer Sicht da?
Ja, die stehen gar nicht so schlecht da, aber wir haben 2 Punkte zu wenig. Wobei, wenn man realistisch die ganze Saison betrachtet, wir haben auch ein paar Punkte geholt mit späten Toren, die man nicht immer so holt. Und das Spiel gegen Köln, ja, also ganz so unverdient war der Punktgewinn der Kölner auch nicht. Wenn man sich das ganze Spiel angeguckt hat, würde ich sagen, das war vielleicht so 55, 45. Mehr überlegen waren wir nicht. Und ja, wenn man lange 1-0 führt, will man natürlich gerne die 3 Punkte haben. Und das wäre halt auch der Unterschied gewesen, dass man die Lücke, die sich jetzt so ein bisschen hinter Frankfurt auftut, schließen kann, um nicht das Gefühl zu haben, man braucht schon einen richtigen Lauf, um dann nochmal ranzukommen an die internationalen Plätze. Trotzdem bin ich dabei, dass Werder sehr ordentlich dasteht. Wir haben eine Übergangssaison mit einem neuen Trainer, der noch nie in der Bundesliga war. Wir haben drei, vier eigene Junge, die ganz viel Spielzeit kriegen. Bin ich sehr mit einverstanden. Alles, was ich so mitkriege, ist eben, dass das Spielsystem, was der neue Trainer sich vorstellt, nur in Ansätzen bisher zu erkennen ist, dass so ein Prozess noch ein bisschen länger dauert, bis die Räder wirklich alle ineinander greifen. Ich finde unseren Kader total spannend, sowohl was die jungen Spieler angeht, als auch was die neuen Spieler angeht, die dazugekommen sind. Ich glaube, dass wir mit Puertas und dem Japaner auf rechts zwei super Neuverpflichtungen haben, die sich durchsetzen werden in der Bundesliga, die ihren Weg machen werden. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir die beiden kaufen für die Optionen, die wir haben da. Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus einverstanden, auch wenn ich gegen Köln gerne 2 Punkte mehr gehabt hätte.
Ich auch. In meinem Tippspiel und für Werder Bremen. Herzlichen Dank, Jan De Witt. Immer eine große Freude. Das war's mit der Big Show 738 bei Sportradar 360. Aber es gibt ja immer was zu hören bei uns morgen. Senfsport ist meiner Sport. Und vielleicht sogar eine Live-Show zur Auslosung der Fußball-WM. Schauen wir mal.